Leben. Du hast einen starken, lebendigen und mächtigen König. Welch einen herrlichen König habe ich. Preis Gott. Ich möchte dich herzlich einladen zu diesem Gottesdienst. Das ist was Besonderes. Unsere Geschwister, Lilo und Horst, sie wollen sich segnen lassen. Wahrscheinlich wollen wir alle uns segnen lassen. Also gesegnet, du kannst nicht genug gesegnet werden. So, und wir wollen diesen Schritt des Glaubens mit ihnen zusammen feiern. Aber ich habe ihnen gesagt, sie müssen Geduld haben. Sie müssen die Predigt hören und wer weiß, was noch dabei rauskommt. So, sie sollen hier warten. Aber zuerst einmal, bevor ich auf mein Thema komme, Worte sind Mächte oder der Krieg der Worte. Wir sind in einem Kampf nicht mit Waffen, sondern mit Worte. Viele Sachen werden gar nicht mehr mit Waffen entschieden, gar nicht mehr auch technisch entschieden, sondern mit Worte. Worte sind Mächte. So, und ich möchte dich herzlich einladen, diese Predigt anzuhören. Und dann, wir kommen auf einen schönen Punkt zurück irgendwo. Ich hoffe wenigstens, so wahr Gott lebt und mir hilft und uns hilft. Dann kommen wir auf die Hilfe des Herrn zu sprechen. Auf die Hilfe des Herrn zu sprechen. Klappt die Technik? Wahrscheinlich nicht. Dann... Zuerst einmal ein paar Bekanntmachungen. Ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Veranstaltungen. Ich muss zuerst einmal eine Korrektur anwenden. Mittwoch, den 13. April, sind wir nicht um 19 Uhr hier, sondern um 16 Uhr. Das ist ein Druckfehler. Und keiner hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und jetzt sehe ich, dass es um 19 Uhr, oder habe ich schon letzte am Freitag oder so schon gesehen, aber hier... Da geht es um das Gebet des Glaubens. Was ist das? Wir möchten einfach nicht nur fasseln und plappern wie die Heiden, sondern wir möchten konkret beten. Und wir werden auch konkret beten am Mittwoch. Ganz herzlich eingeladen. Dann die nächsten Termine. Am Freitag geht es, Gott will dich vom Himmel her berühren. Und dann am Samstag, den 16. um 11 Uhr Frauenbrunch. Jesus bricht alle Ketten. Alle Schwestern sind eingeladen. Aber nicht nur, sondern du darfst auch deine Nachbarinnen und deine Freundinnen und Bekanntinnen und wen auch immer einladen und nötigt sie hereinzukommen. Das nur so. Dann am Abend sind wir auch hier. Ich denke, das wird auch nicht schlecht sein. Hier, das Thema wird sein, Gott hat alles in der Hand. Gott hat dein Schicksal, Gott hat die ganze Welt in seiner Hand, den Kosmos in seiner Hand, er hat alles in seiner Hand. Und leg dich einfach in die Hand Gottes. Und das wollen wir auch tun. Wenn du irgendein Anliegen hast, leg dein Anliegen in der Hand Gottes, nicht in der Hand der Menschen. Denn wenn es in der Hand Gottes liegt, dann wird Gott es behandeln und Gott wird es auch delegieren. Dann wird er sagen, mach du das und der Herr Doktor macht das und der Professor macht das und das Amt macht das und so weiter. Aber wir müssen zuerst mal Gott die Sache abgeben. Solange sie Gott nicht abgegeben ist, funktioniert die Sache nicht. Also das nur nebenbei. Dann kommt die Karwoche. Ganz tolle Zeit. Ich denke, wir fangen am Donnerstag, den 21. so außer der Reihe. Da haben wir Fußwaschungsgottesdienst, für manche ungewohnt. Wo gibt's es noch? Der Papst wäscht da ein paar Bischöfen die Füße. Aber das ist auch alles. Aber wir Christen, wir dienen einander. Kopfwaschen, das kann jeder Dumme. Da braucht man nicht viel Erfahrung. Aber Füße waschen, da brauchst du sehr viel Demut. Und hier in den Zeugnissen ist schon von Demut die Rede gewesen, Fußwaschung. Gar Freitag haben wir zwei Gottesdienste. Zuerst einmal morgens um 10 Uhr, da werden wir auch über das Blut sprechen und Abendmahl miteinander halten. So, das bietet sich an. Und abends um 19 Uhr ein Salbungs- und Segnungsgottesdienst. Dann haben wir etwas später, am Dienstag, den 26., Mittwoch, den 27. Und Corinna, ich darf jetzt dich noch bitten, ob du auch möglich machen kannst, am Donnerstag, den 28. zu übersetzen. Das sind drei Tage, wo Merlin Neubauer hier sein wird. Also sie hat mir geschrieben, ob sie noch eine Nacht länger im Hotel schlafen könnte. Ich habe gesagt, freilich, und wenn du hier schläfst, sollst du auch hier arbeiten. Du sollst auch was tun. So, und sie hat sich gleich bereit erklärt. Merlin Neubauer hat ein fantastisches Zeugnis. Ihr werdet begeistert sein. Aber wir wollen nicht von Menschen begeistert sein, sondern von dem, was Gott an ihr getan hat. Sie war so verbittert. Verbittert gegen Menschen, gegen Familie, gegen alle möglichen. Die war nur verbittert. Und das hat sie Krebs verursacht in ihrem Leben. Und dann ist sie krebskrank geworden. Und man muss manchmal krank werden, um gesund zu werden.
Und das war bei ihr so. Und sie hat ein fantastisches Zeugnis, wie Gott sie von einer langjährigen Leiden, der Bitterkeit und so weiter befreit hat, wie der liebe Gott sie zu einem positiven Menschen gemacht hat. Das möchte ich nur anbieten. Dann Joachim Bieberstein fängt mit der Freimission an. Ich habe so ein Programm unter Vorbehalt, also Änderungen vorbehalten, da sind wir flexibel. Wenn es draußen schneit und stürmt und hagelt, gehen wir nicht raus oder mal sich die Zeiten auch vom Amt, wenn die sich mal verschieben. Da ist so Ablauf von den ganzen bis November 2011, also von 16.04. bis November, und wir wollen da einfach hinausgehen und er wird es dann auch leiten und wir werden da zusammenstehen und zusammenarbeiten und füreinander beten. Nimm so einen Zettel mit als Gebetszettel, dass du weißt, draußen kämpft Josua und hier beten dann die Alten und heben die Hände hoch zu Gott. Und wenn die Senioren, ich sage jetzt Senioren, aber auch die Junioren, die Jungen, die dürfen auch ihre Hände hochhalten und beten. Wenn du vielleicht nicht dabei sein kannst, aber du kannst beten. Und das ist vielleicht mehr und wichtiger als rauszugehen. Aber beides ist wichtig, beides ist unerlässlich und ohne beidem läuft es nicht. Empfehlen möchte den Kindern Gottes, ich empfehle den Kindern Gottes, geht mal an diesen Plätzen unabhängig und nehmt den Platz im Glauben für Jesus ein. Also wir sollen das Land, worauf sich unsere Füße stellen, das Land gehört euch. Und nicht erst, wenn man rausgeht, dass man betet, sondern wenn du vielleicht einkaufst am Alexanderplatz oder hier am Gesundbrunnen oder Leopoldplatz oder im Märkischen Zentrum irgendwo oder am Breitscheidplatz, am Klops oder in Steglitz, im Forum Steglitz da und Schlossstraße oder was weiß ich, am Brandenburger Tor. Geh hin und im Namen Jesu, wir nehmen den Platz ein. Stell Engel, schon platzierte Engel, dass die schon Vorarbeit leisten und für das Gute sorgen. Oder dann in Hellersdorf oder hier gegenüber. Ja, Berlin Mitte am Brunnen oder in Wedding, da gibt es so viele Plätze, oder in Spandau. Spandau ist ganz gefährlich. Spandau, da regiert der Teufel meines Erachtens. Nein, Spandau ist eine alte Stadt, älter als Berlin. Und Spandau braucht ganz besonders viel Gebet, dass Gott den Durchbruch schenkt für den Durchbruch des Heiligen Geistes. Also wenn du in die breite Straße in Spandau kommst, dann geh mal durch, mach einen Spaziergang. Lasst uns für Jesus anfangen zu gehen. Nicht nur hinauszugehen und missionieren, sondern schon allein im Geist und im Glauben marschieren. Also nimm so einen Zettel mit, am Ausgang liegt es aus. Und wenn du mitgehen möchtest, dann wende dich an Joachim Bieberstein. Und da wird alles näher dann weiter gesagt, wann, wo, wie, was. Und was du mitbringen musst du ein Herz voll Heiligen Geistes. Das ist das Wichtigste. Wenn du das nicht mitbringst, bleib zu Hause. Und dann, dass du dich mit dem Blut Jesu bedeckst und mutig und kühn bist im Namen Jesu. Dann habe ich hier eine kleine Broschüre, das ist nicht von mir, aber ich finde es gut, denn wir haben in Deutschland ein neues Gesetz. Jeder kann, also wenn du stirbst und keine Verpflichtung, also Verfügung hast, dann können dir deine Organe rausgeschnitten werden. Und das ist also rechtens. Du wirst nicht gefragt, aber weißt, was das bedeutet. Man muss dich ja beleben. Man kann nicht aus dem toten Körper was rausschneiden. Und die meisten Leute sind nicht informiert, was passiert, wenn du so Organspende machst. Gut, wenn du zu Lebzeiten das machst und deine Niere, wie es jemand hier in Deutschland gemacht hat, seine Niere seiner Frau geopfert hat, ist es okay beim vollen Bewusstsein. Aber stell dir mal vor, du wirst wieder belebt und bei einem belebten Menschen werden Organe rausgeschnitten, beim Bewusstsein eigentlich. Möchtest du das, dass man dich da auseinandernimmt und dich ausschlachtet? So überleg das und deshalb mach diese Verfügung. Wer keine Verfügung hat, dem kann das blühen. Dem kommt es. So, nimm das mit, lies es durch. Es ist nicht von uns, aber du solltest das immer in deinem Portemonnaie haben, so eine Verfügung. Ich möchte kein Organspender sein. In aller Liebe. Weißt du, das sind Geheimnisse, was dahinter stecken. Der Teufel will dich sogar noch als Leiche auseinandernehmen und auseinanderschlachten. Also, ich empfehle es dir und möchte es dir einfach anheimstellen. So, habe ich jetzt alles bekannt gemacht. Guck dann am Infotisch, am Büchertisch und so weiter, schau das vorbei. Worte sind Mächte. Glaubst du das? Hast du schon mal sowas erlebt? Segensworte sind Mächte. Und deshalb, wenn wir Worte des Segens sprechen, gute Worte sprechen, wir werden gute Frucht ernten. Wir sollen segnen, denn dazu sind wir berufen. Dazu sind wir in der Welt gekommen und Gott sagt, segnet und flucht nicht. Fluchen, was das so alles ist, will ich nachher vielleicht kurz streifen. Worte, Segensworte ganz besonders bringen Menschen zusammen und Segensworte fördern einen, Segensworte stärken einen, Segensworte stellen wir vor, wenn ich sage, Mensch, das hast du prima gemacht, Gott segne dich und so weiter.
Wir haben zeitlang eine Aktion gemacht. Hast du schon dein Kind gelobt? Deine Kinder schreiben bessere Noten, wenn du die Kinder lobst. Weißt du, du hast jetzt 4 geschrieben. Das ist wunderbar, das ist ausreichend. Aber jetzt klopfst auf die Schulter und es wird so wenig den Leuten auf die Schulter geklopft. Du solltest viel mehr den Leuten auf die Schulter klopfen und sagen, du, nächstes Mal schreibst du eine 3, befriedigend. Oder dann, gut. Und dann als nächstes, dann schreibst du nächstes Mal sehr gut. So, wir sollen die Leute ermutigen, segnen, stärken, motivieren. Ein gutes Wort wirkt Wunder. Ein gutes Wort zur rechten Zeit, vom richtigen Menschen im richtigen Augenblick gesprochen, vor allem von Christen. Wenn gläubige Menschen gute Worte sprechen, und so weiter, und sich nicht vom Teufel missbrauchen lassen, sondern nein, sie strahlen etwas aus, sie streuen etwas aus. Wenn wir das nicht machen, dann geht der Teufel ringsherum und er streut es aus. Und er sät den bösen Samen. Und dann wundern wir uns, wo kommt das Unkraut her? Ja, als der Bauer schlief und so viele Christen schlafen. Gott nimmt jedes Wort sehr ernst. Also als ich heute Morgen mich vorbereitet habe, ich bin geschockt worden. Zuerst einmal habe ich gesagt, liebe Zeit, so unvorsichtig sind manchmal Menschen. Und dann habe ich versucht, verschiedene Situationen durchzuspielen, durchzugehen. Und ich war erstaunt, wie Gott jedes Wort ernst nimmt. Weißt du, Worte der Bitterkeit, Worte des Murrens und Klagens oder auch Worte des Lobens und Preisens und Dankens. Sogar Lüge, auch Lüge ist ein Wort. Du sagst etwas, du weißt nicht, ob das Wort gedeckt ist oder nicht, ob das Wort wahr ist oder nicht. Worte sind Mächte, egal in welcher Situation, von wem das ausgesprochen wird, auch von Nicht-Christen. Aber Christen sollten einen Riegel vor den Mund schieben, steht es in der Bibel. Gott hat die Worte des murrenden Volkes Israel ernst genommen, als sie gesagt haben, wir wollen nicht ins gelobte Land, da gibt es Riesen, da gibt es feste Städte. Und Gott hat sie beim Wort genommen und hat gesagt, gut, wenn ihr nicht wollt, bleibt hier oder geht zurück nach Ägypten. Und dann sind sie 38 Jahre lang im Kreis marschiert und das Land hat sie gefressen oder die Wüste hat sie gefressen. So, sie wollten einen König haben, eigentlich wollte Gott ihr König sein. Aber weißt du, Gott gibt den Menschen nach, Gott hört auf deine Worte. Deine Worte ist ihm sein Befehl. Du sagst, es komisch, aber wir sollten wirklich uns überlegen, was für mächtige Worte unsere Worte sind. Gib uns einen König! Und sie schrien zum Herrn, wir wollen nicht immer die Richter haben und diese Auserwählten da und nicht wissen, wer uns nächste Woche regiert. Wir wollen einen König. Und gut, sie haben einen König bekommen, den König Saul. Und dann, wir haben bis heute noch nicht die Sache ausgebadet, was die damals angefleht haben. Gib uns einen König, wir müssen Steuern zahlen. Und der Herr sagte, was passiert, wenn ihr König wollt? Die werden Steuern euch aufbrummen, die werden eure Söhne nehmen und in den Krieg schicken. Und sie werden einfach nehmen und sich bedienen. Und das machen die Politiker bis heute. Bis heute ist die Situation so, dass wir der Zivilisation, den Politikern unterworfen sind. Gib uns einen König. Bis alle Königreiche zusammenbrechen, jetzt haben schon in den letzten Jahrhunderten sind so viele Königreiche kaputt gegangen. Das Deutsche Reich ist kaputt und Franzosen, die haben auch nur noch Präsidenten und die Queen taugt auch nicht mehr viel. Was ist die Queen? Nur noch eine Marionette und so weiter. Die Königreiche sind zerbrochen. Die Habsburger gibt's nicht mehr. Die Reiche sind zerbrochen. Alles ist zerbrochen. Und jetzt sind noch die Republiken da und die Präsidenten da und jetzt unten da in Nordafrika die Tyrannen, die 30 Jahre lang regierten oder Politiker, plötzlich brodelt's bei denen, die Mächtigen ihre Reiche zerbrechen, damit sein Reich kommt. Wenn alle Reiche zerbrochen wird, wird Gott ein Reich aufrichten, wo er König ist, wo er wieder das Sagen hat. Aber du siehst, gib uns einen König. Die Menschen haben bekommen, was sie gewollt haben. Gib uns einen König, gib uns mehr Demokratie. Ich denke nur, schau doch Ägypter an, wie viel Demokratie sie jetzt haben. Haben sie was Besseres oder die Libyer? In Libyen mussten sie nicht für Wasser, für Strom bezahlen und Benzin war billig und jetzt haben sie gar kein Benzin bald mehr. Nur weil da ein paar Verrückte Demokratie wollen. Die wissen nicht, was Demokratie ist. Demokratie ist Macht von unten. Und unten ist der Teufel. Tut mir leid, aber so ist es. Gib uns! Und der Mensch kriegt das, was er will und was er verdient. Worte sind Mächte und so weiter. Du bekommst das, was du forderst. Warte nur ab. Denn in meiner Bibel heißt es im Galaterbrief, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Gott lässt sich nicht spotten. Ich will über die Macht der Worte sprechen. Unsere Worte, sie sollen Gott reflektieren. Sie sollen das Gute reflektieren. So wie der Mond. Der Mond hat kein eigenes Licht. Aber der Mond, wir haben Vollmond und er strahlt und sogar die Nacht wird erhellt. Und so sind auch unsere Worte. Sie reflektieren Gott wieder. Wir haben Gott nicht. Aber wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, von Gott angestrahlt sind, von Gott berührt worden sind, deshalb kommst du der Predigt, lass dich vom Himmel her berühren. Wenn Gott dich berührt, dann strahlst du. Dann redest du positiv, dann denkst du positiv, dann handelst du positiv, dann reagierst du positiv. Du wirst immer grundsätzlich positiv sein, so wie der Mond, der Strahl, das Licht der Sonne wieder. Deine Aussagen sollen Gott reflektieren. Aber du musst natürlich zuerst mal zu Gott kommen und bei Gott sein. Wenn Gott uns berührt hat, wenn er uns begegnet ist, dann sind wir befreit, wir sind erlöst, wir sind total anders. Natürlich, der Mond hat auch eine Seite und die andere Seite ist, die zeigt uns gar nicht. Und nur die Russen wollten hinterm Mond mal hin. Und da sind sie, da wo wir Christen schon lange sind oder gewesen waren, da ihrer Meinung nach. So, Gott will dich berühren und er will dich, dass du ihn abstrahlst. Und zwar in jeder Form und Art und Weise. Wenn du Kind Gottes bist und ein Jünger Jesu und ein gläubiger Mensch, dann darfst du nicht mehr sagen, mein Problem. Hör mal, ich sag dir was. Wenn du Kind Gottes bist und dein Leben Jesus übergeben hast, bitte, also denk darüber nach, hast du dein Leben Gott übergeben oder nicht? So wie du hier bei dieser Organspende, da schreibst du, was du möchtest und was du nicht möchtest und dass du auf jeden Fall in keinem Fall möchtest, dass du beim lebendigen Leibe, dass deine Organe dir rausgeschnitten werden, so wie du das nicht möchtest. Wenn du Gott einmal eine Verpflichtung, dein Wort gegeben hast, dann ist es verbindlich. Du musst natürlich dieses Zeugnis, dieses Zettelchen einmal bei dir im Portemonnaie haben oder da, wo dein Ausweis ist. Dann kannst du nicht mehr sagen, mein Problem oder meine Sorgen, meine Finanzen, meine Krankheit. Oder meine Ängste, denn du hast es Gott abgegeben, Freund. Sie sind nicht mehr deine Sorgen, deine Ängste, deine Finanzen, deine Bedenken, deine Kämpfe. Das sind seine Kämpfe jetzt, weil du das Gott ausgeliefert hast. Deshalb ist es so wichtig, wie wir reden über die Dinge des Alltags und des Lebens. Wir haben Gott abgegeben und jetzt sind es seine Sorgen, nicht mehr meine Sorgen. Es sind seine Kämpfe, nicht mehr meine Kämpfe. Sind seine Finanzen und nicht mehr meine Finanzen. Und das mache ich noch bewusst und offensichtlich. Ich gebe den Zehnten, damit der liebe Gott weiß, wie viel ich verdiene, was ich habe und was ich brauche oder noch brauchen würde. Die 10%. Und es sind jetzt seine Finanzen und er ist mein Versorger. Oder meine Orientierung. Ich habe Gott abgegeben. Es ist nicht mehr meine Orientierung oder meine Einstellung oder meine Meinung. Es ist jetzt seine Meinung. Gottes Wort in deinem Mund. Hat eine ganz gewaltige Wirkung. Wenn du das einmal begreifst, das sind starke Worte, inspirierende Worte, da steckt was dahinter. Wenn Gott seine Worte in deinen Mund legt, überleg einmal was, dann sprichst du in Autorität, in Vollmacht. Und nicht wie die Schriftgelehrten, die da ein paar fromme Bibelsprüche kannten. Weißt du, fromme Bibelsprüche ist nicht in Vollmacht reden. Vollmacht reden heißt, in der Autorität Gottes zu sprechen. So spricht der Herr. Aber du musst zuerst das Wort von Gott empfangen. Ein Rhema-Wort, ein lebendiges Wort vom Himmel. Die meisten Menschen verfehlen ihre Berufung und bedenken nicht, wozu sie berufen sind. Wir sind berufen, in Vollmacht zu reden. Vollmacht heißt, in Autorität zu reden. So als wenn du König wärst, als wenn du Präsident wärst, als wenn du der mächtigste Mann oder die mächtigste Frau in der Welt bist. Du redest in der Autorität, die entweder von Menschen gegeben worden ist oder die erarbeitet hast. Beides ist möglich. Die meisten Menschen verfehlen ihre Berufung, sie schwätzen, aber segnen nicht. Sie schwätzen. Weißt du, ein Geschwätz, ich habe mich so bin so schockiert worden, denn wir müssen über jedes unnütze Wort Gott Rechenschaft ablegen. Überleg mal, jedes unnütze Wort. Wir sind nicht zum Schwätzen geboren, zum Klatsch oder Lästern oder zum Kritisieren. Wir sind keine Klatschmäuler. Gott hat uns einen Mund gegeben, um seinen Namen zu rühmen, um ihn groß zu machen. Und sie sprachen von den herrlichen großen Taten Gottes. Wir sind nicht berufen, irgendwelche Kaffeetanten zu sein, die einfach so plaudern und über den herziehen, über jenen herziehen, über die Sache, über den Menschen, die Gemeinde oder die Sache herziehen. Wir sind zum Segnen berufen. Überleg einmal, die Christen sündigen mit der Zunge mehr, als wir denken.
Ich habe den Jakobusbrief und der Jakobusbrief gefällt mir. Wer jetzt den Jakobusbrief noch nicht durchgearbeitet hat, der sollte sofort sich einen erstehen. Wir haben noch ein paar Exemplare da, auch wenn du nicht an der Bibelschule teilnimmst, der Jakobus. Der Jakobus war ja Bischof in Jerusalem bei den Juden und weißt du, und dann hat er viel, viel gelernt, der Bruder Jesu. Der hat so viel gelernt und hat die Zungensünden hat er erwähnt. Und wie schlimm sind die Zungensünden? Du glaubst gar nicht, wie schlimm sind die Zungensünden. Entzündete Zungen, die sind so krank machen, zerstörend. Ich werde nachher darüber noch sprechen. Die Macht der Worte. Wir sind nicht berufen, einfach nur zu kritisieren. Wir sollen aufbauende Kritik machen. Ja, ist auch in Ordnung. Aber nicht zerstörende, destruktive Kritik. Jemanden zu beleidigen. Und überleg einmal, in der Bergpredigt sagt der Herr Jesus, wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, was er verdient, was ihm zusteht, was er bekommt. Die meisten Christen verfehlen ihre Berufung, sind nicht Zungenredner, sondern Zungendrescher. So, die reden und so weiter und verbreiten Seuchen und Krankheiten mit der Zunge. So viele Gemeinden sind kaputt gegangen, nur durch Zungensünden. Das ist etwas Ansteckendes. Die Zunge strahlt etwas aus, gibt etwas weiter. Jakobus redet im Klartext von diesem freien Lauf lassen der Zunge. Einfach machen. Wir sind jetzt schön beieinander und jetzt kann man über den und jene reden und dann, wir bringen alles unter das Blut Jesu. Vergiss den Schmarrn. Das funktioniert nicht. Weißt du, zuerst mal kritisiert man, zuerst mal schimpft man, zuerst mal regt man sich auf und dann, wir bringen alles unter das Blut Jesu. Nein. Du kommst unter das Gericht. Und du wirst ganz schön auseinandergenommen vom Vater im Himmel, denn der ist des höllischen Feuers schuldig. Wir sind zum Lob Gottes berufen. Wenn wir zusammenkommen, wir sollen über die Bibel sprechen. Da ist so viel zu reden. Die Bibel ist so dick. Lasse das Wort Gottes reichlich in eurer Mitte wohnen. Wir sind zum Beten berufen. Wir sind zum Predigen berufen. Wir sind berufen, andere zu ermutigen. Und das ist Ermahnung in der Bibel. Die meisten Leute verstehen nicht, was Ermahnung ist. Ermahnung ist, ich schimpfe jemand jetzt. Mein lieber Freund. Nein, Ermahnung ist, hochzuheben, zu ermutigen. Also, das ist unsere Berufung. Und dann natürlich, Jesus sagt zu den Zuhörern damals, plappert nicht wie der Heiden, schwatzt nicht einfach so. Auch beim Beten. Du glaubst gar nicht, was alles so zusammengebetet wird. Und Gott sei Dank, ich bin so froh, dass Gott nicht alle Gebete erhört. Wenn er alle Gebete erhören würde, du wärst schon jetzt in der Hölle. Und sagst, mein Gott, was ist mit mir passiert? Wir sollen nicht schnattern. Und jetzt versteht der Apostel Paulus, wenn er schreibt, ich möchte, dass die Frau in der Gemeinde nicht spricht. Das steht nicht in der Bibel so. Die Frau schweige in der Gemeinde, steht nicht so in der Bibel. In der Bibel steht, die Frau soll in der Gemeinde nicht schnattern, so wie die Gänse. Oder die Enten, quack, 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 quack. Das ist das griechische Wort, das in der Bibel verwendet wird. Die Frau soll in der Gemeinde nicht schnattern. Und weißt du, deshalb steht es auch in der Bibel, entschlagt euch der Altweiberfabeln. Hast du schon gehört? Und weißt du, die haben nichts mehr Neues, die alten Schwestern. Und dann fangen sie an, über die jungen Leute herzuziehen, über den Pastor herzuziehen, dann fangen sie über den herzuziehen und richten so viel Schaden an und wundern sich, wenn Gott nicht mehr zu ihnen spricht, wenn Gott nichts mehr zu sagen hat. Sie sollen nicht schwatzen. Die Bibel hat etwas gegen Schwätzer. Und ich möchte jetzt also die Macht der Worte. Wir graben unsere Grube mit unserer Zunge. In Sirach, das ist in der Apokryphen, Sirach 21, Vers 27, die Schwätzer reden, wovon sie nichts verstehen. Das sind die Schwätzer. Und Paulus schreibt in Titus 1, Vers 10, es gibt viele, die unnütze Schwätzer, besonders unter denen aus dem Judentum. Da gibt so viele Schwätzer, besonders aus dem religiösen Lager. Was glaubt ihr, warum das in der Bibel steht, Titus Kapitel 1, Vers 10? Unnütze Schwätzer. Wenn du einmal vor Gott stehst und dann musst du über alle Worte, die du geredet hast, Rechenschaft ablegen. Mai, oh mai, oh mai, oh mai. Gott schenke dir Gnade. Weißt du, die Pharisäer und so weiter, die haben so viel über Jesus negativ geredet, dass am Schluss sie selber geglaubt haben, was sie geredet haben. Und du redest manchmal über Leute, du denkst, der ist nicht korrekt und der ist nicht korrekt, der ist nicht richtig, der ist nicht richtig. Paulus nennt solche Schwätzer, die immer über andere eine Meinung haben. Ob die jetzt berechtigt ist oder nicht berechtigt ist. Denn eigentlich im Judentum, im Alten Testament, Gott hat sich einen Platz vorbereitet. Ihr sollt nicht richten. Gott ist Richter. Gott ist der einzige wahre Richter. Gott darf richten.
Gott kann richten, Gott wird richten, aber uns steht es nicht zu, irgendjemand zu verurteilen oder irgendjemand in ein Schema zu pressen, irgendjemand ein Etikett zu verpassen. Thomas der Zweifler. Guck mal, der Mann rennt sein ganzes Leben lang mit dem Etikett, ich bin ein Zweifler. Thomas der Zweifler. Wenn du Thomas hörst, ach, der Zweifler. Verstehst du, wie schnell verpassen wir den Leuten ein Etikett und wundern uns, dass aus diesen Menschen nichts wird. Schwätzer sind Mörder. Schwätzer sind Mörder. Bitte, ich begründe das von der Bibel her. Schwätzer sind Mörder. Begehen Rufmord. Das sind Schwätzer. Die begehen Rufmord. Dann sagen wir, beten ja. Nein, beten ist ganz was anderes. In die Kammer zu gehen, Tür zu machen, wenn du für jemanden betest, Fürbitte, das sei es berechtigt, oder Fürbitte, dann sollen wir fürs Reich Gottes beten. Dass das Evangelium läuft, dass die Sache Gottes weitergeht. Wir haben eine große Berufung. Und du musst so einfach das ignorieren, wenn du mal in so Geschwätz hineinkommst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie du das fühlst, aber lass sie reden. Die werden irgendwann mal Pulver verschießen, werden nichts mehr zu reden haben. Ihnen wird der Stoff ausgehen. Und dann zerreden sie letztendlich ihr eigenes Leben. Zerreden ihr eigenes Leben, verbauen ihre eigene Zukunft, verfehlen ihre eigentliche Berufung. Die könnten so viel von Gott reden, so viel vom Heiland erzählen, so viel vom Himmel erzählen, so viel von der Gnade Gottes erzählen, aber da zerreden sie alles. Wir sind berufen zum Lob Gottes, wir sind nicht berufen zum Jammern. Jammern gehört auch in diese Kategorie. Wir sind nicht berufen zur Unterhaltung, auch die Predigt ist nicht Unterhaltung, ist Wort Gottes. Wir sind nicht berufen, Gerüchte zu verbreiten oder Gerüchte in die Welt zu setzen. Wir sind nicht bereit, jemanden anzuschwärzen oder jemanden anzuklagen. Wenn irgendjemand jemanden anklagt, der ist ein Agent Satans. Ganz einfach, knallhart, wenn es dir nicht passt, bitte, dann ignoriere es, vergiss es. Aber Satan ist der Ankläger der Brüder und der Schwestern natürlich auch. Für beide. So, Macht der Worte. Wir sind berufen, stark zu sein, selber stark zu sein, vor unserer eigenen Haustür zu kehren, zur Anbetung Gottes und Gutes auszustreuen. Fang an, Gutes zu reden. Über wen auch immer, fang zuerst mal Gutes über dich zu reden. Wir haben mal in der Jugendstunde mal einen Test gemacht, in der Jugendarbeit. Also zwei und zwei sitzen nebeneinander und dann haben wir gesagt, so, und jetzt sag über den gegenüber was Gutes. Die meisten hatten einen Frosch im Hals. Die haben nichts rausgebracht. Anstatt die Krawatte anzugucken oder ein paar Knöpfe da oder was weiß ich, die Haare oder die Augen. Zuerst saßen sie wie stumm. Die hatten nichts zu sagen. Du siehst also, aber zu kritisieren. Da ging's also. Dein Scheitel ist auf der falschen Seite. Oder wie? Zum Kritisieren haben sie schnell was gefunden. Aber um was Positives über jemand anders zu sagen. Lerne etwas Positives über deinen Bruder, deine Schwester zu sagen. Dann hast du eine Perle im Himmel. Gute Worte sind eine gute Saat, sind Voraussetzung für ein gutes Leben. Fang an, was Gutes zu sagen. Über deine Frau, deinen Mann, deine Kinder, deine Familie, deine Arbeit, deine Gemeinde. Fang an, was Gutes zu erzählen. Oh, mein Mann glaubt nicht, mein Mann liebt mich nicht, oder mein Mann versteht nicht, oder mein Mann liest nicht in der Bibel. Männer sind anders als Frauen. Vielleicht hast du noch nicht gemerkt. Na, die Frauen sind beim Heiland etwas näher dran als die Männer. Weißt du, der Mann muss arbeiten, hat andere Sorgen und so weiter. Und die Frauen haben andere Sorgen. Herr, und dann beten wir öffentlich für den Mann, für die Frau in der Gemeinde. Hör auf, für Mann und Frau in der Gemeinde zu beten. Bet für dich selber. Nicht für Mann und Frau. Weißt du, oder deine Kinder. Herr, du siehst, mein Junge, was der alles treibt. Wenn du für deinen Jungen, für deinen Sohn, deine Tochter betest, öffentlich hast du deinen Lohn dahin. Das Gebet wird nie erhört werden. Du hast alles versaut. Du hast alles versaut. Weißt du, wenn du betest, bete in deinem Herzen. Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Die Probleme. So, viele haben keine Ahnung über die Sprache, wissen gar nichts, was die Sprache ist und deshalb missbrauchen und gebrauchen die Worte nicht richtig, wie sie sollten. Machen sie auch gar keine Gedanken. So Gedankenlosigkeit ist ein Endzeitzeichen. Der Mensch macht sich keine Gedanken. Er plappert. Einfach plappern, dahin, leichtfertig dahin sagen. Mit Worten kannst du etwas erbauen, aber auch etwas verbauen. Mit Worten kannst du etwas erreichen oder auch zerstören. Beides ist drin. Beides kannst du mit deinen Worten. In der Bibel heißt es, Tod und Leben liegt auf der Zunge. Worte beeinflussen dein Leben, deinen Alltag, dein Verhalten. Sag nur, ich bin schwach. Und das 5-mal am Tag. Und dann hängen die Flügel. Und dann bist du schlapp. Sag das nur 5-mal am Tag. Aber sag 5-mal am Tag, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Und du wirst merken, du schöpfst aus dem Vollen. Deine Worte beeinflussen dein Glück oder dein Unglück. Es passiert das, was du da sagst, was der Gottlose befürchtet, das trifft ihn. Deine Worte beeinflussen dein Erfolg und dein Misserfolg. Du hast vielleicht heute Morgen keinen Erfolg, weil du in der Vergangenheit, letzten 10 Jahren irgendwie nur an Misserfolg gedacht hast, nur von Misserfolg geträumt hast und nur über Misserfolge geredet hast. Fang an, vom Erfolg zu reden. Mach Punkt, schalt aus diese Maschine und schalt um. Und sag, mit Gott werden wir siegen, mit Gott werden wir Taten tun, mit Gott werden wir das Land einnehmen, mit Gott werden wir vorwärts gehen, mit Gott über die Mauer springen. Worte beeinflussen deine Beziehung zu deinen Mitmenschen, deinen Freunden, deinen Bekannten. Worte verändern deine Welt. Sie bringen dich zum Lachen oder zum Weinen. Worte. Sie bringen dich zum Glauben oder zum Zweifeln. Worte. Als die Kundschafter zurückkamen und haben gesagt, ja, das Land ist wunderbar, Geschwister, das Land ist herrlich, das Land ist Gottes Land, sein Land. Aber da gibt's Riesen und feste Städte. Und ich kann diese Geschwister dort in der Wüste mir anhören, was die geplärrt haben, wie die geschrien haben, wie die gejault haben. Wir können nicht rein, da gibt es Riesen. Keiner von denen hat je einen Riesen gesehen zu der damaligen Zeit, außer die Kundschafter. Aber die Riesen, weißt du, Worte sind Mächte, die rufen Bilder in deinem Bewusstsein. Und dann die Riesen. Wir können nicht rein, lass uns lieber nach Ägypten gehen. Worte können dir Mut geben oder dich zum Feigling machen. Die können dir Angst nehmen oder wenn du von der Angst ständig redest, du wirst die Angst bekommen. In Jesaja 51, Vers 16, es ist interessant, was dort drin steht. Du kannst dir das Leben ohne Worte gar nicht vorstellen. Stell dir mal eine Ehe ohne Worte vor. Mäh, mu, nur was wäre das für Leben, was wäre das für Ehe? Das ist doch kein Leben. Aber Gott hat uns die Sprache gegeben, dass wir anfangen, nicht nur mehr zu kommunizieren, sondern so und so und so. Und dann beschreiben wir die Sachen, begeistern wir. Und hier Jesaja 51, Vers 16. Ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen, auf dass ich den Himmel vom Neuen ausbreite und die Erde gründe und zu Zion spreche, du bist mein Volk. Ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt. Und das ist mehr als mehr und mu. Das ist mehr als mehr und mu. Wir Christen sollen mehr sprechen als nur mu und mehr. Verstehen wir das? Ich habe mein Wort, Gottes Wort. Und weißt du, was Gottes Wort war? Es werde Licht. Das waren Worte Gottes, die ersten Worte Gottes, die wir haben. Gott hat sein Wort in deinen Mund gelegt, fang an zu sprechen und nicht mehr zu grunzen und zu meckern und zu murren. Gott hat dir etwas gegeben, das du gebrauchen solltest als Christ Gottes, als Kind Gottes. Du hast etwas Göttliches zur Verfügung bekommen. Das, was du hast, das haben andere Geschöpfe nicht. Das haben andere Wesen nicht, aber du hast es. Du kannst sprechen. Du kannst sprechen, wenn du mit Gott eins bist. Dann hast du wieder deine Sprache wieder. Sonst sind wir sprachlos und wir haben Stummfilmzeit. Aber wenn Gott uns begegnet, wir können plötzlich outen. Wir können uns plötzlich mitteilen. Und Gott will, dass du sein Sprecher wirst. Dass du einfach sein Sprecher wirst. Dass du das gebrauchst, was Gott dir gegeben hat, und zwar richtig, im richtigen Augenblick, in der richtigen Situation. Und das ist Rhema. Das ist Rhema, das inspirierte Wort Gottes. Wir müssen also Rechenschaft ablegen über alle unnützen Worte. Denk darüber nach, was so ein unnützes Wort ist. Nimm deine Konkordanz und schlag mal nach. Fang ein bisschen zu studieren. Und nachdenken, was sind unnütze Worte? Mit deinen Worten kannst du die Erde dir untertan machen. Das ist das, was Gott wollte. Gottes Auftrag erfüllen, ein Segen ausstreuen, ein Segen sein, Segen stiften. Und guck mal, was der Jakob gesagt hat, oder was Moses gesagt hat, lass mal bei meinem Jakob, der hat gleich 12 Kinder gehabt. Also alles, was er für Sprüche losgelassen hat, ich sage das jetzt mal so, alles, was er so in seinem, alte Menschen haben nicht immer den ganzen Verstand mehr beieinander, sind also irgendwie, ja, nicht ganz da, aber was der Jakob gesagt hat, das haben die Kinder vielleicht damals nicht verstanden, die Segenssprüche, aber die wirken sich bis heute über jeden Stamm des Volkes Israel aus, die Segenssprüche. Was der damals, auch im Delirium womöglich, denn er starb ja danach, nach dem Segen. Alles, was er im Delirium gesprochen hat, und Menschen, die im Sterben liegen, sagen immer die Wahrheit. Sagen immer das Richtige. Vielleicht müssen wir sterben, damit wir ein Segen sind. Und er hat immer in seinem Delirium den Segen gesprochen über Juda, über Levi und so weiter. Er hat den Segen gesprochen. Und über Benjamin. Wir sollten aufpassen, was wir reden. Und wir sollten bewusst reden, und zwar aus dem Geist. Wir sollten so reden, als wenn das unser letztes Mal wäre, dass wir unseren Mund aufmachen. Und wisst ihr, was ich mache in meiner Predigt? Ihr merkt es nicht, aber ich tue das. Als wenn heute Morgen meine letzte Predigt wäre. Das habe ich euch gesagt. Also ich packe alles rein in dieses Paket. Als wenn es das letzte Mal wäre. Und dann sage ich am meisten meistens das Richtige. Wenn es die letzte Botschaft wäre. Was würdest du dein letztes Wort nehmen? Wenn du noch einmal was sagen könntest, was würdest du als letztes sagen? So, das ist wichtig. Und deshalb hatte Jakob oder Abraham oder Isaac und so weiter, sie haben in einem Zustand des Sterbens geredet. Und sie haben die Wahrheit weitergegeben. Worte haben Schlüssel. Funktion, sie schließen was auf oder sie schließen was zu. Sie werden in der unsichtbaren Welt registriert und verewigt. Und stell dir mal vor, der Segen Jakobs, die Segnungen Moses, was die dort gesprochen haben, die gelten bis heute. Da kann der Stamm Sebulon wenden, wie er will. Er wird immer das Essen nicht richtig rauskriegen. Vielleicht sind es die Schwaben, die von dem abstammen. Die kriegen das Essen nicht mehr raus. Und Sebulon. Und hat diese, weißt du, das hängt einem an, was der Vater Jakob damals gesagt hat. Worte können Gebete sein, die zum Himmel gehen und eine Aktion auslösen. Schon allein, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Das ist schon eine gewaltige Macht. Fang an, den Namen des Herrn anzurufen. Da, wo du bist, in jeder Situation, ruf den Namen des Herrn an die richtige Adresse, das kann dein Leben verändern. Worte sind Mächte. Aber du kannst auch in die negative Welt hinein posaunen. Und das geht auch. Und ich werde auch da ein paar Sachen sagen noch. Weißt du, je nachdem, an welche Adresse sich deine Worte richten, in wessen Autorität du sprichst, wessen Sprachrohr du bist, diese Funktion wirst du auch auslösen. Je nachdem, wie die Qualität deiner Worte sind, gute Worte oder schlechte Worte. Worte, die an Gott gerichtet sind, die Gott meinen, die Gott einschließen, oder Worte, die vom Teufel sind. Negative Worte. Worte können einen krank oder gesund machen. Du hast richtig gehört. Worte können einen krank oder gesund machen. Durch Worte kannst du Gesundheit oder Krankheit herbeireden. Herbeireden. Worte haben eine magnetische Kraft. Nicht magische, sondern magnetische Kraft. Weißt du, du kannst einen Magnet so nehmen, da zieht es alles an. Und du musst nur umdrehen und schiebt es alles weg. Worte haben magnetische Kräfte. Das, was du sagst, entweder zieh es an oder stoß es ab. In Johannes Kapitel 1, 22 bis, ja, in Johannes 1, 22, da ist ein Interview, da wird Johannes der Täufer gefragt. Und ja, was sagst du über dich selbst? Was sagst du über dich selbst? Weißt du, wir haben immer eine hohe Meinung von uns. Ich bin King. Ich bin was Großes, ich bin was Besonderes. Aber da kommen die Leute und kommen zum Johannes und fragen, und Johannes, und was sagst du über dich? Wer bist du eigentlich? Und dann sagt er, ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Der hat die richtige Meinung über sich selbst. Und für mich ist heute ganz arg wichtig, die Macht der Worte, bevor ich über die anderen alles spreche, oder das andere erwähne, was sagst du über dich selbst? Ich bin ein Schwächling, ein Feigling, ein Weichling, ein Bettler, ein armer Hund, was weiß ich, was du alles sagst. Du kannst alle Tiernamen durchgehen. Ein Esel. Was sagst du über dich selbst? Hast du schon die richtige Erkenntnis und die richtige Meinung über dein persönliches Leben? Und ich habe eines gelernt, das, was ich über mich sage, das bin ich. Worte, die können Gesundheit oder Krankheit fördern oder verhindern, können Prozesse auslösen, können Verhaltensweisen in meinem Leben beeinflussen, Entscheidungen hervorrufen. Worte können Fluch und Segen sein. Das können Worte bei mir. Und Worte können einen sehr verletzen. Worte können einen sehr verletzen oder veranlassen, irgendwas Verrücktes zu tun, in den Tod zu springen oder können Grund für irgendwelche negative Handlungen sein. Durch Worte kann man jemand schaden oder Vorteile und Nachteile herbeireden, jemand verführen, verderben, jemand für etwas gewinnen, für etwas begeistern. Worte haben eine gewaltige Macht. Ich bin immer noch bei den Worten, bei der Betrachtung vom Wort. Durch Worte können Menschen geheilt oder krank gemacht werden. Worte richten also sehr großen Schaden an. Den meisten Leuten ist es gar nicht bewusst. In 1. Mose Kapitel 31, 32 ist eine ganz interessante Geschichte. Da ist Jakob, der zieht aus mit seiner Familie vom Laban, geht jetzt nach Hause. Und auf dem Nachhauseweg ist er schon ein Stück von zu Hause vom Laban weg. Und dann läuft der Laban, rennt der Laban da mit ein paar Männern nach. Halt! Ihr habt mich bestohlen. Und er sagte, was? Ja, ihr habt meine Götter genommen, geklaut. Ihr habt meine Götter gestohlen. 1. Mose 31. Und dann sagt, wir machen sowas nicht. Wir sind alles fromme Leute. Wir stehlen niemand was. Ja doch, ihr habt meine Götter weggenommen. Meine Götter sind nicht mehr da. Und dann sagt der Jakob, hör mal, dann sagt der Jakob im Leichtsinn, und deshalb, ich sage dir, wir müssen pflegen über jedes unnütze Wort. Wir ernten das früher oder später, auch wenn es 20 Jahre vergehen. Die Rache kommt. Die Rechnung wird dir geliefert. Auch wenn es verspätet. Und Jakob sagt, guck mal, was da drin steht. Bei wem du deine Götter findest, der soll nicht am Leben bleiben. Also gut, jetzt machen wir Hausdurchsuchung. Bei wem du deine Götter findest, der soll nicht am Leben bleiben. Und in der Gegenwart der Brüder wurde alles durchsucht. Und der Jakob hatte alles, sagt, packt alles jetzt aus, alles wird hier offengelegt. Jetzt wird also eine Visite gemacht, alles untersucht. Und stellt euch mal vor, bei seiner Lieblingsfrau, bei der Rahel, hat er die Götter gefunden, den Laban. Bei der Rahel, bei seiner Lieblingsfrau. Und jetzt wundern wir uns, warum die Rahel bei der Geburt des zweiten Kindes starb. Der soll nicht am Leben bleiben. Nur weil er hier einen Fluch ausgesprochen hat. Bei wem die Götter gefunden werden, der soll nicht mehr am Leben bleiben. Jephtha ist auch so ein ähnlicher Fall, der um die Ecke kommt. Rede kein Unsinn. Rede nicht leichtfertig. Überleg dir einmal, wenn du redest, was du sagst und was für eine Auswirkung deine Worte haben. Die Erfüllung kam bei der Geburt von Rahel. Sie hat das Ziel nicht erreicht. Sie kam nicht weit. Stell dir vor, wie viele solche unnütze Worte hast du schon in deinem Leben gesprochen? Was hast du schon alles so in die Welt gesetzt? Und sagst, warum geht's mir so schwer, so schlecht, so schleppend alles? Warum kriege ich so viel Tiefschläge? Du hast nicht im Glauben geredet, im Gehorsam Gottes, in der Heiligkeit des Herrn. Du hast nicht jedes Wort abgewogen. Es ist so wichtig, dass du Rema-Worte sprichst, die richtigen Worte im richtigen Augenblick. Weißt du, Worte haben Mächte und vor allem von Gott inspirierte Worte in der Gegenwart Gottes. Gesprochene Worte, Worte am Altar, Worte, wenn du auf den Knien liegst und vor Gott betest. Diese Worte haben Gewicht. Worte, wenn du dein Herz dem Herrn ausschüttest. Und die Bibel sagt, wer zu dem Berg sprechen wird, im Glauben und nicht zweifelt, da wird sich der Berg wegheben. Also du siehst, sogar Berge können verschwinden, wenn du im Glauben redest. Deine Worte haben eine göttliche Dimension, wenn sie von Gott sind. Die können Berge verschieben, ins Meer schicken. Glaubensworte entfesseln etwas, wenn die im Glauben gesprochen sind, im Gehorsam Gottes, im Vertrauen Gottes. Und guck mal, Elia, der hat nicht gebetet, er soll nicht regnen. Der sagte, es sei denn, ich sage es wieder. Der hat Autorität gehabt. Warum? Weil er mit Gott lebte. Weil er mit Gott verbunden war. Weil er Gott gehorchte.
Hat er manchmal Angst gehabt, aber war auch mal schwach. Aber er gehorchte dem Herrn und Gott gehorchte ihm. Wenn du Gott gehorchst, gehorcht Gott deinen Worten auch. Fang an, dem Wort Gottes zu gehorchen. Im Okkulten ist ja auch so. Das sind Worte Mächte. Ich denke nur Esoterik und so weiter. Da wird Zauberworte. Kennst ja diese Formeln, wenn bestimmte magische Formel, ein Mantra oder was gesprochen wird. Die haben auch Mächte. Und ich drehe den Beweis an. Der Teufel hat auch Macht. Nicht nur der liebe Gott. Nicht nur der liebe Gott, Leute. Und so viele Menschen sind im Dienst Satans. Deshalb Zauberer werden das Reich Gottes nicht sehen. Und so viele Zauberworte, die sind aktiv. Zauberer. Weißt du, das ist mehr als nur Hokuspokus. Der Teufel versteht keinen Spaß. Der macht das alles als Spaß. Der nimmt das alles auf die leichte Schulter. Aber diese Worte haben Gewicht, auch im Spaß. Und gerade die Zauberer. Weißt du, die Worte funktionieren, aber die funktionieren nur ein Stück weit. Die funktionieren nur ein Stück weit. In der Bibel, wenn wir da lesen beim Auszug oder 2. Mose 8, Vers 3, Vers 14, Vers 15, da lesen wir, Moses hat Zeichen vor Pharao gewirkt und Wunder getan. Da kommen die Zauberer auch und die machen das auch. Bis zur 6. Plage, als die Zauberer selber nicht mehr zaubern, da war ihr Latein am Ende. Irgendwo ist bei den Okkultisten, Spiritisten, Age-Leute, Esoteriker, irgendwo sind sie am Ende mit ihrem Latein. Bei der 6. Plage. Da, wo das menschliche Können aufhört, 6 ist menschliche Zahl, wo das menschliche Können aufhört, da erst fängt an, die Kraft Gottes zu wirken. Die Wahrsager haben alles probiert. 2. Mose 9, Vers 11. Doch die Wahrsager konnten die 6. Plage nicht mehr abwenden. Und dann hat Pharao erkannt, da muss Gott mit im Spiel sein. Es wird in christlichen Kreisen so viel gehext, Gott möge denen vergeben. So viel gehext, und die wissen gar nicht, was das ist. Wenn du etwas sagst ohne Gott, ist Hexerei. Wenn du etwas tust ohne Gott, ist Hexerei. Wenn du etwas herbeiredest, du kannst dich, weißt du, Zauberer, die reden eine Formel, die sagen, und am Schluss glauben sie selbst und am Schluss passiert es. Sagt es immer wieder. Weißt du, wenn du etwas proklamierst, ohne den Heiligen Geist, ist Zauberei. Wie kommst du da drauf? Weißt du, sie konnten alles Menschliche, alles, was so menschlich eingeredet, einsuggeriert werden konnte, das konnten sie auch alles machen, die Zauberer. Solange er nicht mit Gott zu tun hatte, konnte er alles wunderbar managen. Er war ein Berufsprophet, Berufszauberer, Berufswahrsager. Zauberei ist Wahrsagerei, das Gleiche. Etwas sagen, was stimmt, was du haben musst. Wahrsager, Berufszauberer. Aber als es ums Volk Gottes ging, war er machtlos. Geschwister, wir sind unter einer anderen Autorität. Wir sind unter Gott. Und dann konnte er fluchen. Er hat 7-mal versucht zu opfern, 7-mal zu beten, 7-mal was weiß ich alles. Das hat dem Balak Haufen Geld gekostet. Das hat nichts bewirkt. Denn das Volk Gottes kann niemand verfluchen. Wenn du unter Gott bist, bist du sicher. Die Profiliertesten, sie bringen nichts fertig. Ihre Worte haben keine Macht. Wenn du richtig zu Gott stehst, kann dir niemand was anhaben. Ob es jetzt Geschwätz ist, ob es Wahrsagerei ist, ob es Hexerei ist oder irgendetwas mit Mantras und was weiß ich, all diesem ganzen dummen Zeugs, dann haben die negativen Worte bei dir keine Wirkung, diese ganzen Flüche. Da können 1000 Teufel kommen, die bewirken nichts. Du sagst Satan hinter mir, du hast Autorität, deine Worte haben Macht. Denn du stehst in einer ganz anderen Position. Du lebst nicht mehr nach dem Rat der Gottlosen. Weißt du, nur die Zauberer können nur bei den Leuten zaubern, die im Rat der Gottlosen leben. Die jeden Tag ihr Horoskop lesen, die jeden Tag dann nach den Sternzeichen gucken oder dann nach irgendwelchen anderen Dingen gucken. Diese Leute, bei diesen funktioniert das. Denn Glaube braucht es auch beim Teufel, brauchst du viel Glauben. Brauchst du manchmal mehr Glauben als beim lieben Gott. Worte, also Rat, wohl dem Psalm 1, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Zauberworte sind schwach, Gottes Worte sind stark, Halleluja. Ein Wort von Gott ist stärker als 1000 Worte aus dem Mund eines Wahrsagers. Zauberworte sind menschliche Worte.
Klingen zwar sehr fromm, der Teufel kommt immer fromm, mit der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und macht ein Kreuzeszeichen, manchmal sogar 3 und 4 Kreuze, wenn es sein muss. Das spielt keine Rolle. Er nimmt die Bibel, legt sogar die Hand auf die Bibel und Koran und die Veden und was weiß ich alle. Einen ganzen Stapel von frommen Büchern. Aber das funktioniert nicht, wenn Gott nicht hier drin ist. Aber gerade Zauberworte. Und ich kann dir sagen, ich kenne die Leute doch. Ich kenne doch die Pappenheimer. Welche Leute bewegt werden von Zauberei. Es sind dumme Leute, leichtfertige Leute, einfältige Leute, naive Leute, unterbelichtete Leute. Weißt du, die alles für bare Münze nehmen. Der Herr hat's gesagt. Der Herr hat's gesagt. Es sind gutmütige Leute, die selbst keinen Durchblick haben, die Bibel nicht lesen. Leichtgläubige Menschen, die glauben jedem Zauberwort. Und diese Leute, die werden begeistert. Guck mal, was der gesagt hat. Der weiß alles über mein Leben. Und hat ein treffendes Wort gesagt. Der Teufel hat auch treffende Worte. Der hat auch Rema-Worte. Der war dabei, als die Welt geschaffen wurde. Als das Lebensplan für dich festgelegt wurde. Der weiß alles ist. Aber der weiß eines nicht, was nach der Bekehrung und Wiedergeburt bei dir passiert ist. Der weiß nur, was aus deinem alten Leben passiert ist. Als du noch nicht Christ warst. Da weiß er alles. Und dann sagt er Dinge von früher, sogar von deinen Ahnen. Dann hörst du sogar deine Großmutter im Geist, wie sie spricht. Der Teufel kann, der kann aus der Hölle auch Dinge hervorzaubern. Du sagst es, das geht nicht, ist nicht möglich. So, was ist der Unterschied zwischen Worten der Zauberer und Worte Gottes? Ist das gut, dass du mal fragst, wenn du dir Gedanken machst? Zuerst hinter dem Wort der Zauberer steht der Teufel dahinter. Perfekt. Steht der Teufel dahinter und hinter dem Wort Gottes steht Gott dahinter. Und das ist der kleine, große Unterschied. Da steht Gott dahinter, bei dem anderen steht der Teufel. Die einen Worte sind leere Worte, leere Stroh. Und beim anderen, da ist der Herr und der Heilige Geist. In Apostelgeschichte 13, Vers 6 und 8 ist eine ganz kleine Geschichte. Paulus auf seiner ersten Missionsreise, da trifft er einen Juden, einen Zauberer. Und der widersetzte sich dem Paulus, dem Evangelium, durch die Zauberei. Der widersetzte Zauberer. Und ich sage jetzt, was Zauberer sind und was Zauberworte sind. Zauberformen im 6., 7. und 8. und 9. und 10. Buch Moses. Gibt's nicht. Ist alles Unsinn. Aus irgendeiner Kabbala oder sonst wo. So, Zauberer, auch wenn sie angeblich gut meinen, sie wollen dich immer nur von Gott wegbringen. Dich von Gott ablenken. Dich davor hindern, dass du Gott erlebst, den wahren, lebendigen, echten, persönlichen Gott erfährst. Du brauchst immer so ohne Priester und ohne Medium, ohne Ministranten und ohne Mittler mit dem lieben Gott sprechen. Per du. Aber lieber Vater, das darfst du und kannst. In der Apostelgeschichte haben wir noch einen Mann, der sogar den Titel Zauberer hatte, oder Magnus, der Große, Simon, der Zauberer, Apostelgeschichte 8, Vers 9 bis 24, lies mal nach. Weißt du, was der gemacht hat, der Kerl? Weißt du, der hat das ganze samaritische Volk verzaubert. Der hat das samaritische Volk verzaubert, bis Petrus kam. Und die Samariter hielten, das ist die große Kraft. Guck mal, Füße wachsen, Hände wachsen, Nase wächst und Ohren wachsen wieder an. Und was war? Der kann was, bis Petrus kam. Dann war es aus mit seinem Können, mit seiner Kunst. Zauberer haben nur so lange Kunst oder können noch was, solange das Echte nicht da ist. Solange die Wahrheit nicht da ist. Und ja, die Samariter, das war ein Volk, ein Mischlingvolk, so Wischiwaschi-Leute, die waren halb Juden, halb Heiden, also waren nichts Richtiges und so weiter. Und diese Samariter, diese halbklugen, halb Juden, diese Halben, weißt du, die konnte er verzaubern, bis Petrus kam in der Kraft des Heiligen Geistes und Simon Petrus hat plötzlich gesehen, Simon der Zauberer hat plötzlich gesehen, der Petrus legt die Hände auf und die fangen an in Zungen zu sprechen. Das kann der Teufel nicht nachmachen. Er kann in Zungen reden, die Heiden, alle Hochreligionen haben da irgendwo so in Zungen reden, aber das durch den Heiligen Geist, wie der Geist gibt, auszusprechen, das ist eine andere Natur und Simon merkt es, das ist anders als das, was ich habe. Du, Petrus, verkaufst du mir das Geschenk? Ich möchte auch das können. Aber man kann die Gnade Gottes, die Kraft Gottes, die Macht Gottes, die Autorität Gottes nicht kaufen. Die kannst du nicht kaufen, die kannst du auch nicht verdienen. Was muss ich tun? Weißt du, und plötzlich ist die Zauberei zu Ende. Der ganze Hokuspokus, der ganze Spuk. Petrus hatte den Herrn gesehen, den Herrn erlebt. Und er hat den Herrn verkündigt. Und hat in der Autorität des Heiligen Geistes gesprochen. Und der Simon, der hat sich selbst profiliert. Sich selbst verwirklicht. Der Heilige Geist, das ist der große Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge. Wenn der Heilige Geist einmal da ist, dann hört der Spuk auf, diese Scheinworte, diese Worte, die einen manipulieren. Du kannst so und so sagen. Du musst nur ein Horoskop mal lesen. Das passt auf alle möglichen Leute. Du musst nur ein Horoskop lesen. Und es ist erst interessant, wie Zauberer sich entwickeln. Paulus konnte sagen, ich habe es vom Herrn empfangen. Aber der Zauberer, der hat ein Seminar besucht, eine Weihe bekommen, in einem Ritual war er mal da und so weiter. Dann murmelt er etwas Undeutliches, Unklares vor sich hin. Und Simon der Zauberer entwickelte den Eindruck, er wäre die große Kraft Gottes. Er wäre der Große. Weißt du, er hat Gott nicht die Ehre gegeben. Und du siehst und merkst ganz schnell, was echt ist und was nicht echt ist. Menschen, die Gott nicht die Ehre geben, die sind nicht echt. Die können noch so echt wirken, aber die sind nicht echt. Apostelgeschichte 8, Vers 9 und 10. Alle hörten auf ihn und sagten, das ist die große Kraft Gottes. Und durch seine Zauberei verwirrte er das ganze samaritische Volk. Und dann kommt Petrus, dieser Ungelehrte, dieser einfache Bruder in dem Herrn, und zeigte, was echt und wahr ist. Er kam und diese Mischlinge, plötzlich denen gehen die Augen auf. Da gibt's noch mehr als das, was unser Simon da vorgaukelt. Und dann haben sie sich alle zum Petrus gewandt. Weißt du, der Simon war getauft. Der war Christ. Der hielt sich zu Philippus. Weißt du, Teufel hält sich am liebsten bei Christen auf. Der hielt sich zu Philippus und hat, kann ich dir noch Leute in die Gemeinde schleusen? Die sind gute Leute. Nehmt ihn auf. Setzt ihn ein. Weißt du, und so versucht der Teufel Gemeinden zu unterwandern. Und der Philippus hat sich nicht erkannt. Warum? Weil er nicht auf dem gleichen Level war wie Simon der Zauberer. Und dann kommt jemand, der die gleiche Autorität hat, die gleiche Funktion hat in der unsichtbaren Welt. Dann kommt Petrus und sagt, du Schalk da, hör doch auf mit dem Blödsinn, die Leute zu verdummen und zu verarschen. Hör doch auf! Hier ist die Wahrheit. Und der Heilige Geist macht den Unterschied. Weißt du, der Heilige Geist macht uns unabhängig von Menschen. Macht uns frei von Traditionen, Formalismus. Wer unter dem Heiligen Geist ist, der redet anders. Das merkst du irgendwie. Du merkst, obwohl er vielleicht das Gleiche sagt, wortwörtlich das Gleiche sagt, ist total was anderes. Ist ein anderer Geist. Da geht er. Zauberworte. Wir fallen so schnell auf so Zauberworte rein. Weißt du, Zauberworte sind süße Worte. Und sie werden sich Lehrer aufsetzen, die Predigten halten, wonach ihnen die Ohren jücken. Weißt du, das ist gut, gewaltig, was der sagt, diese Erkenntnis, aber ohne Geist. Simon der Zauberer hat das ganze Mischlingvolk der Samariter durcheinander gebracht. Ohne Worte könnten wir nicht funktionieren. Wir brauchen Worte, aber wir brauchen die richtigen Worte. Ein Durchschnittsmensch, so du und ich, ein Durchschnittsmensch, wir sprechen am Tag etwa 30.000 Wörter, hat ein Wissenschaftler festgestellt. Oder eine Forschungsgruppe, also Leute getestet, wir sprechen 30.000 Worte. Überleg einmal, ein ganzes Buch an einem einzigen Tag. 30.000 Worte. Manchmal, manche Frauen sprechen ein bisschen mehr. Aber dafür sprechen die Männer weniger. Am Muttertag wurde in der Schule mal gefragt, Kinder, was ist eine Muttersprache? Dann steht doch ein strammer Bursche auf und geht nach vorne und sagt, ich weiß, was Muttersprache ist, wenn der Vater nichts zu sagen hat. Das ist Muttersprache. So, also 30.000 Worte. Im Jahr gibt es 365 Bücher. Wenn wir das alles zusammen addieren würden. Der Mensch ist ein soziales Wesen, muss sprechen. Aber es ist wichtig, dass er richtig spricht. Wir müssen einmal Rechenschaft bei Gott ablegen über jedes dieser 30.000 Worte, was wir geschnattert haben, was wir so einfach in die Welt gesetzt haben, Worte, die wir so einfach ja gesagt haben und die keine Wirkung hatten, die tote Worte waren.
gibt es tote Worte? Selbst bei, das ist eine interessante Geschichte. Da sind die sieben Söhne des Käfers, eines Zauberers, eines hohen Priesters auch noch dazu und so weiter. Und sie wollten im Namen Jesu den Mann befreien. Du siehst sogar der Name Jesus, ohne der Auto im Ofen vorlocken. Na, passiert nichts. Und als sie dann kamen, im Namen Jesu, und alle sieben haben umringt den armen Kerl, dass er noch Luft gekriegt hat. Umringt, im Namen Jesu. Und weißt du, was dieser Mann von diesem bösen Geist, plötzlich sprang er hoch, allen die Kleider vom Leib gerissen und sie zerkratzt und die sind abgehauen. Und das ist, und so ist der Spuk zu Ende gegangen. Wage nicht, ohne Autorität Worte zu sprechen. Der Schuss geht dann zurück zu dir und trifft dich. Es gibt so einen starken Rückstoß, siebenfach. Und die Hölle war los. Worte ohne Macht, ohne Autorität. Das sind die toten Worte, Worte aus der Hölle. Unnütze Worte. Lass uns mich ganz kurz noch ein paar unnütze Worte zitieren, damit du weißt, was es ist. Das sind Verleumdungen, bittere Worte, erdichtete Worte, erfundene Worte. Und jetzt werden wir Weissagen. Weißt du, bei Weissagen passt dazu. Ich habe mal in Stuttgart ein Problem gehabt in der Gemeinde. Ich habe eine liebe Schwester, die war unter der Salbung, hat unter der Salbung geredet und so weiter. Und das war wunderbar. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, Mensch, bei der Schwester stimmt was nicht. Ein Teil der Weissagung stimmt und der andere Teil stimmt nicht. Oder ist eigentlich dem Herrgott die Zeit gestohlen. Und dann habe ich sie mal zur Rede gestellt, habe gesagt, Schwester, sowieso, ich muss mit dir reden. Sind die Weissagungen, die du bringst, alle vom Herrn? Ja, sagte ich. Und ich habe gesagt, ja, ich habe auch den Eindruck, die sind vom Herrn. Aber ich habe gesagt, die sind mir alle zu lang. Da stimmt irgendwas nicht. Ja, sagte, weißt du, der Herr gibt mir manchmal nur ein Stichwort und das ist mir viel zu wenig. Und dann hängt die doch noch so einen Schwanz an. Und das machen viele Christen. Weißt du, du weißt, wie das funktioniert, du weißt, wie das geht, und dann hängst du so einen Schwanz an. Und das hat sie immer gemacht. Da habe ich gesagt, Schwester, lieber machst du mittendrin im Satz Amen und aus und hörst auf, aber du bringst nur das, was Gott gesagt hat, und hängst nicht einen Schwanz noch an. Alle Worte, die du dann anhängst, sind leere Worte, und da musst du Rechenschaft ablegen. Was hast du gesagt? Und du kannst Leute mit Weissagungen manipulieren. Und ich habe Leute erlebt in der Gemeinde schon, weißt du, die Schwester konnte nicht sagen, aber sie hat über die Weissagung manipuliert. Ich habe was gegen euch, dass ihr so viel Chorus beim Abendmahl singt. Nur als Beispiel, schon passiert, habe ich durchgemacht. Weißt du, da hat es nicht gepasst, dass wir so viel Chorus beim Abendmahl singen. Hat sie versucht über das Abendmahl. Und ich habe am Anfang geglaubt, das wäre vom Herrn. Bis der Chorleiter oder ein Betungsleiter zu mir kommt und sagt, du, letztes Mal beim Abendmahl hat Schwester sowieso gesagt, wir sollen nicht so viel Chorus singen. Und jetzt bringt sie das in die Weissagung. Du siehst also, das sind keine Weissagungen mehr, das sind Weibsagungen. Und wir müssen uns in Acht nehmen von solchen Dingen. Und wir denken, das wird Wort des Herrn, und dann singst nicht mehr, betest den Herrn nicht mehr an. Worte sind Mächte, und die müssen geprüft werden. Deshalb, die Worte Gottes, die ausgesprochen werden, die müssen geprüft werden. Ist das vom Herrn oder ist es nicht vom Herrn? Lass mich mal schnell weiter, ihr wollt ja heiraten noch und gesegnet werden. Aber kein Problem. Ich krieg schon hin. Wir kriegen das schon hin. Die Sprache ist etwas Göttliches, was Gott uns gegeben hat. Unsere Worte besitzen Kraft und bleiben nie ohne Wirkung. Römer Kapitel 10, Vers 9 und so weiter. Wir werden verdammt oder selig gesprochen durch die Worte. Und wir sollen uns im losen Geschwätz entschlagen, schreibt der Apostel Paulus an Timotheus Kapitel 2, Vers 16 bis 17. Das verursacht Krebs. Loses Geschwätz verursacht Krebs. Wenn das Gerede, was du sagst, nicht an Gott angebunden ist, nicht von Gott ausgegangen ist, verursacht Krankheit, Verletzungen, Bitterkeit und was sonst noch. Also, pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Nicht nur, was du hörst, sondern auch, was du sprichst. Geisterfüllte Worte sind Leben. Worte aus der Gegenwart Gottes. Weißt du, du solltest zuerst mal beten, bevor du redest. Und dann erst dann die Meldungen von oben weitergeben, was Gott dir gezeigt hat. Du musst von Gott zuerst mal die Lösung, die Antwort für dein Problem haben und dann rede und sag es, was Gott gesagt hat. Wenn du etwas brauchst, dir begegnet, bis er sich dir offenbart, bis er dich persönlich inspiriert und dann
dich leitet. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und da möchten wir einfach daran bleiben, uns einfach vom Herrn inspirieren lassen. Gott sandte sein Wort und machte sie gesund, steht in meiner Bibel. Wir brauchen also eine Sendung von oben, nicht von Menschen, dass uns irgendjemand was ins Oben. Er sandte sein Wort und machte sie stark. Er sandte sein Wort und er machte sie reich. Ich könnte jetzt fortfahren und meinen Psalm hier schreiben. Er sandte sein Wort und machte sie groß. Er sandte sein Wort und machte sie reich. Wir brauchen von Gott eine Sendung. So ein Brief, so ein Impuls, so eine Information. Und solange du noch nicht sein Wort hast, lebst du nicht richtig. Wenn überhaupt, lebst du gar nicht richtig. Leute, ich möchte euch hier anflehen, lasst Gott zuerst zu euch reden. Lasst Gott zuerst zu euch reden und kriminieren, weil sie vor Gott keinen Bestand haben. Die Quacksalber und die ganzen Gesundbeter. Wir haben einen großartigen Auftrag vom Herrn, einen göttlichen Auftrag. Wir sollten Gottes Worte reden. Wer Träume hat, der soll seine Träume erzählen. Wer Fantasien hat, der soll seine Fantasien erzählen. Aber wer das Wort des Herrn hat, der soll das Wort des Herrn verkündigen. Wir haben einen großartigen Auftrag. Aber der Simon der Zauberer, der hat auf seine eigene Rechnung gearbeitet. In seiner eigenen Regie. Er hat das getan, was so ankommt, was den Leuten gefällt. Mir ist diese Tage ein Wort groß geworden und ich möchte das in diesem Raum hier stellen, obwohl es nicht in die Predigt reinpasst, aber ich empfinde, das sollte ich doch erwähnen, weil einige doch nicht Freitag und Samstag da waren. Jeremia 48, Vers 10. Verflucht, wer den Auftrag des Herrn lässig treibt. Menschen kommen unter dem Fluch und sind unter dem Fluch und die merken das gar nicht, dass sie verflucht sind. Wer das Werk des Herrn lässig treibt. Weißt du, was lässig ist? Naja, wir machen das so. Nicht genau nehmen. Und weißt du, verwirrte Worte sagen? In Hebräer Kapitel 3, Vers 13, mache ich weiter wieder. Also verflucht ist jeder, der das Werk des Herrn lässig treibt. Du hast einen Auftrag, eine Funktion, mach es so gut, wie du kannst, sogar noch doppelt so gut. Damit du gesegnet wirst. Hebräer Kapitel 3, Vers 13, Worte sind Mächte. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt. Solange es heute ist. Und zwar ermutigt euch jeden Tag. Unsere Worte sind zur Ermutigung da, zur Lehre da, zur Verkündigung da. Ermutigt euch jeden Tag, solange es heute heißt. Morgen kannst du es wahrscheinlich nicht mehr. Morgen will dich niemand mehr hören. Morgen hast du keine Gelegenheit da. Unsere Worte sind zum Lob da, zur Ehre Gottes, zum Triumphieren. Ermutigt euch. Einfach die Hand hochhalten. Dem anderen und ihn unterstützen, ihm unter die Flügel greifen. Ermutigt jeden Tag, solange es heute heißt. Vergibt, solange es heute heißt. Und Worte sind auch Vergebung. Ich vergebe dir. So, du suchst die Hilfe, such die Hilfe beim Herrn. Das ist die erste Adresse, die wichtigste Adresse. Und bei dieser Adresse funktioniert. Auch da brauchst du Worte, wenn du zum Herrn gehst. Hinter verschlossenen Türen. Psalm 3, Vers 9, ich will ganz schnell ein paar Bibelworte nehmen, denn vielleicht ist jemand, und ich empfinde, da ist vielleicht jemand, der die Hilfe Gottes braucht und dir hilft vielleicht niemand mehr und du hast keine Hilfe mehr, du bist in der Sackgasse und kommst aus der Sackgasse nicht raus und du hast immer wieder an die Menschen gewandt und dann kriegst du deine Freunde und bitte achte auf deine Freunde. Denk an Hiob. Weißt du, über 30 Kapitel könnte der Hiob sich sparen. Du könntest dir 30 Kapitel in der Bibel in deinem Leben sparen. Weißt du, du hast nicht richtig geglaubt und ihn mit den Worten fertig gemacht. Du betest nicht richtig, Hiob. Du hast Angst gehabt. Und das, was du befürchtet hast, das hast du gekriegt. Und so haben sie mit den Worten den armen Kerl fertig gemacht. Bis er nicht mehr weiter konnte. Bis er einfach schreit, ja, Leute, hört doch auf. Und du kannst Gott zusagen oder absagen mit Worten. Da kommt noch so eine liebe Frau zu ihm und sagt, Hiob, sag doch deinem Gott ab. Das hat keinen Wert. Das spricht der Teufel aus der Frau. Auch wenn es seine Frau war. Sag doch deinem Gott ab, es hat keinen Wert. Und der sagt, nein, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als er das gesagt hat, plötzlich ist das Alte alles abgefallen. Das ganze Leiden abgefallen, die ganzen Depressionen abgefallen, die ganzen Schwierigkeiten abgefallen. Als er das gesagt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du siehst, was für eine Macht die Worte haben. Deshalb ermutigt euch. Ganz schnell die paar Worte, die ich euch noch geben möchte. Psalm 3, Vers 9. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Das ist die Adresse. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Psalm 12, Vers 6. Gott sagt, ich will Hilfe schaffen. Und Gott hat dir versprochen. Nimm das als Wort des Herrn. Weißt du, das ist jetzt runtergeleiert von mir. Aber nimm das als ein Wort des Herrn. Gott hat durch den Pastor gesagt, ich will Hilfe ihm schaffen. Ich will ihm zur Seite stehen. Psalm 12, Vers 6. Oder Psalm 46, Vers 2. Gott ist meine Hilfe in den großen Nöten. Geh nach Hause und sag, Gott ist meine Hilfe in meinen Nöten. Oder Psalm 121, Vers 2. Meine Hilfe kommt vom Herrn, Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Oder Klagelieder. Klingt so dumm, aber es ist okay. Eigentlich müssen wir anders nennen. Baruch. Oh, dieses Buch ein bisschen anders. Aber wir haben, das ist dem Jeremia angedichtet worden. Es ist ein köstlich Ding, auf den Herrn zu hoffen. Klagelieder 3, Vers 26. Kinder Gottes sagen, ich habe meine Hilfe bei Gott, meine Kraft. Paulus, und das werde ich jetzt euch beiden mit ins Stammbuch schreiben und euch beiden das mit auf den Weg geben. Apostelgeschichte 26, 22. Paulus steht vor Agrippa, rechtfertigt sich und so weiter. Und er sagt, mit Gottes Hilfe stehe ich hier. Mit Gottes Hilfe. Bist du mit Gottes Hilfe hierher gekommen? Bist du mit Gottes Hilfe aus dem Bett aufgestanden? Bist du mit Gottes Hilfe noch am Leben? Mit Gottes Hilfe stehe ich hier. Sich dieses Gottesbewusstsein mal haben. Weißt du, wenn du das sagst, mit Gottes Hilfe, werde ich morgen oder werde ich nächste Woche auf die Straße gehen? Mit Gottes Hilfe. Und schau, was dieser Bruder Paulus sagt, dem Agrippa. Ich habe, und das ist euer Segnungsspruch, ich habe Gottes Hilfe erfahren bis zum heutigen Tag. Apostelgeschichte 26, 22. Ich habe Gottes Hilfe erfahren bis zum heutigen Tag. So stehe ich hier als Zeuge für groß und klein. Es war doch toll zu sehen, eure ganze Sippe. Jetzt kenne ich eure ganze Verwandtschaft zum Teil. Bis zum heutigen Tag, so stehe ich nun als Zeuge für groß und klein und sage nichts als das, was man nach dem Wort der Propheten und Moses geweissagt worden ist, prophezeit worden ist und so weiter, dass Christus leiden musste und dass Christus auferstehen musste und was Gott alles durch Christus getan hat. Ich stehe als Zeuge durch Gottes Hilfe. Geschwister, und wir sind hier durch Gottes Hilfe. Ein starkes Zeugnis ist es. Wenn du das bezeugen kannst, ich bin hier durch Gottes Hilfe. Noch schnell ein anderes Wort. Die Bibel, fang an, die Bibel zu lesen, auswendig zu lernen. Dann hast du sehr viel gelernt. Mach die Bibelschule mit und die ist umsonst, kostet die nicht viel, die paar Rappen. Aber die können dir viel bringen und ich erfahre von Leuten, die schreiben immer wieder, mir sind die Augen aufgegangen. Jetzt beim Galaterbrief hat mir jemand geschrieben, jetzt verstehe ich die Zusammenhänge. Jetzt verstehe ich viel besser. Weißt du, und wir sollen von Erkenntnis zu Erkenntnis gehen und das Wort Gottes öffnet uns unseren Horizont. In Hebräer Kapitel 4, Vers 16 heißt es, darum lasst uns voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Gnade und Erbarmen finden in der Zeit, wo es uns Hilfe not tut. Heute brauchst du keine Hilfe. Heute kannst du selber noch aufstehen. Aber wenn du morgen nicht mehr aufstehen kannst, dann will der Herr dir helfen. Wenn wir Hilfe brauchen, wir sollen zum Gnadenthron kommen, auch ohne große Bedürfnisse und Nöte und Ängste und so weiter. Gottes Hilfe kommt immer dann, wenn du sie brauchst. Nicht, wenn du sie nicht brauchst. Und sie ist schon für dich bereit, schon eingepackt für dich, schon dein Name draufgeschrieben, Matutis, die kommt. Aber ich brauche es jetzt noch nicht. Aber wenn ich es brauche, es wird frei Haus geliefert. Deshalb, du brauchst das Rema-Wort, das richtige Wort im richtigen Augenblick, zum richtigen Zeitpunkt, für die richtige Situation. Stell dir mal vor, du hast eine Not, du brauchst finanzielle Hilfe. Und der liebe Gott würde dir jetzt 1.000 Euro geben. Jetzt, heute. Du brauchst es, aber nicht heute. Du hast von Gott gebeten, aber du brauchst vielleicht in 3 Wochen. Weißt du, was dann passiert? Kommt der Teufel und frisst dir alles auf. Dann muss man noch da eine Rechnung bezahlen. Da ist noch was offen. Da muss man Fahrgeld noch kaufen, Fahrkarte kaufen. Und so. Und dann sind die 1.000 Euro weg. Aber wenn der Herr dir im richtigen Augenblick das gibt, dann kannst du bezahlen, wenn du es brauchst. Verstehst du? wenn die Rechnung kommt. Deshalb, Gott gibt uns immer das Richtige im richtigen Augenblick. Also lass noch etwas. Lass an deinem Leben keinen Zauberer ran. Der verwirrt und verunsichert dich nur und verdreht dir deinen Kopf. Er wird dich seelisch überwältigen. Auf der Straße kann dir aus der Hand lesen und erzählt dir ein Märchen und glaubst die Dummheit. Schon passiert. Da kommt doch eine alte Frau. Kann ich ihre Hand haben? Da denke ich, du gibst die rechte Hand, aber die will die linke haben. Und dann fängt sie an, da zu reden. Naja, ihre Linien. Habe ich gesagt, hören Sie mit dem Blödsinn hier auf. Meine Linien laufen weiter fort in Ewigkeit. Die hören hier nicht auf, da diese paar Linien. Aber hier am Leopoldplatz, du kannst nicht mal gerade über die Straße gehen. Das sind Spiritisten, Satanisten und Okkultisten am Werk. Schau das Fernsehen ein und machen die dort ihren Blödsinn weiter. Weißt du, die versuchen dich zu überwältigen. Warte, bis Gott zu dir spricht. Und Gott drängt sich nicht auf. Gott ist ein Gentleman. Und Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Was Gott sagt, das stimmt. Ob du glaubst oder nicht glaubst, es kommt so oder so, weil es sein Wort ist. Gottes Hilfe wartet auf dich heute Morgen. Wer die Hilfe Gottes erfahren will, der soll einfach, so wie dieser Paulus sagt, und nun erfahre ich wieder ganz neu die Hilfe Gottes. Ich brauche niemanden zum Verteidigen, ich kann mich selbst verteidigen. Oder verteidigen sich vor Agrippa. Du musst nur anfangen, Gott in deinem Leben wirken zu lassen. Und das ist es. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Halleluja.